Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Vielen die Namen zu lesen von den ausgeschalteten Kamera-Zoom-Bildern. Und ja, manche sogar im Outdoor-Bereich. Ich sehe hier einen bärtigen Trapper. Und ja, viele, viele. Und ich fange jetzt direkt an mit der Predigt. Und vorher werde ich aber auch noch mal kurz beten. Ja, guten Morgen, lieber Gott. Ich danke dir für den schönen Tag. Ich danke dir für das herrliche Wetter, was uns immer daran erinnert, einfach an deine Liebe, an deine Güte. Und ja, die wärmende Kraft der Sonne, das ist wirklich deine Liebe, die uns immer wieder, wenn uns ja die Kälte in den Knochen ist, in unserer Seele ist, die das immer wieder raustreibt, uns immer wieder warm umfängt und uns wissen lässt, dass du bist da, du liebst uns und du vergibst uns immer wieder unsere Sünden. Weil du weißt genau, wir sind fehlbare Sünder, wir sind Staub und dennoch ja, hast du uns so sehr geliebt, dass du gestorben bist für uns und ja, und du willst einfach mit uns sein. Deine Liebe ist einfach großartig und ich bete jetzt für diese Predigt. Ich bete dafür, ja, dass du durch mich sprichst, dass deine Liebe und deine Sehnsucht nach uns in dieser Predigt aufscheinen kann und ja, bete dafür, dass du jedem auch hilfst, einfach auch aufnahmebereit zu sein. Das ist auch nicht immer so einfach und Satan versucht immer eine ganze Menge, um uns abzulenken, dass uns irgendetwas stört oder ablenkt oder ärgert oder was auch immer da sein kann. Ich bete dafür, dass du das ausräumst, dass du auch unserem schwachen Fleisch aufhilfst, einfach deine Botschaft auch wirklich zu empfangen. Und das bete ich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. So, ich habe sogar eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Und deswegen, falls Vlad sie mir noch nicht gegeben hat, die Horstrechte, dann bräuchte ich sie jetzt. Ah, das sieht gut aus. Danke, lieber Vlad. Und wir fangen an. Ich fange vielleicht direkt schon mal an, den Bildschirm freizugeben. Okay. Ihr könnt alle den Bildschirm gut sehen. Ihr seht. Ja, prima, wunderbar. Ja, der Titel der Predigt ist Geheimnisvolle Liebe. Und das Leben als Christ, das kann mitunter ziemlich vor sich hin plätschern. Also man bemüht sich, Gottes Gebote zu tun, man ist nett und hilfsbereit zu seinem Nächsten. Und wenn man Probleme hat, dann versucht man die zusammen mit Gott zu lösen. Man bemüht sich, dankbar zu sein, man betet für sich und für andere, man liest regelmäßig in der Bibel und ab und zu sogar ein geistliches Buch. Wow, ganz schön aufregend, oder? So aufregend wie Kamillentee. Und ich finde tatsächlich ist unser Wandel mit Gott oft alles nur irgendwie nicht besonders spannend oder geheimnisvoll oder auch überraschend. Und tatsächlich bin ich überzeugt, dass viele von uns, und mich eingeschlossen, die Faszination über Gott verloren haben. Und ein Gefühl tief in uns drin, das sagt uns oder vermittelt uns, eigentlich wissen wir alles über Gott, was man so wissen kann. Das würden wir vielleicht nie so ausdrücken, nie so sagen. Aber unser Verhalten, unsere Erwartungen Gott gegenüber, die zeigen schlussendlich, wie fasziniert wir noch von Gott sind, wie neugierig wir sind, mehr von Gott zu erfahren. Und die Haltung zum Beispiel, wie wir die Bibel aufschlagen, das zeigt, ja, wie sehr wir glauben, dort noch wirklich etwas Überraschendes zu entdecken, Schätze zu finden, echte Perlen der Weisheit. Und unsere Gebete zeigen, wie ehrfürchtig wir sind vor Gottes Heiligkeit und Gottes Größe. Die Häufigkeit unserer Gebete und die Länge unserer Gebete zeigt, wie viel Sehnsucht wir eigentlich nach Gott haben. Der Udo schreibt es gerade in den Chat, er kann die PowerPoint nicht sehen. Ist das bei anderen auch so? Oder ist das jetzt nur bei Udo?
Bei mir geht es.
Wie bitte?
Bei mir geht es.
Bei mir auch, bei uns auch, ja.
Okay, tut mir leid, Udo. Ich kann dir gerne auch später nochmal die Präsentation schicken. Sie ist aber auch nicht erforderlich, um die Predigt zu verstehen. Also, weiter geht's. Gott suchen von ganzem Herzen, Gott erkennen wollen, ihn spüren wollen, ihn erleben wollen, ihn auf eine ganz tiefe Weise anbeten wollen, mit der tiefsten Faser unseres Seins. Seine Heiligkeit, seine Größe, seine Unermesslichkeit zu spüren. Mit ihm kommunizieren wollen auf eine ganz neue Weise. Spielt das für uns noch eine Rolle? Und unser Christenleben, also bei vielen, glaube ich, ist es so, es begann wie eine Abenteuerreise. Bei mir war es auf jeden Fall so. Es begann wirklich wie eine Abenteuerreise in unbekannte Gefilde. Keine Ahnung, was ich erleben würde, aber es war aufregend. Und heute sind viele von uns nur noch die Hüter von kalter Asche. Wir wissen, da hat früher mal ein Feuer gebrannt. Möchtest du, dass dieses Feuer wieder brennt? Ich möchte es auf jeden Fall. Und Gott, in einer ganz bekannten Stelle, spricht Gott zu uns, Jeremia 29, Vers 13. Dort sagt Gott, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und in dieser Stelle ist eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Und die schlechte Nachricht ist, wir müssen unser ganzes Herz einsetzen. Und die gute Nachricht ist, wir müssen unser ganzes Herz einsetzen. Aber das reicht schon aus. Es ist egal, wie viel Zeit ihr erübrigen könnt, wie viel Kraft ihr gerade habt, wie nervig eure Kinder sind, wie zeitintensiv eure Hobbys, wie stressig euer Job. Schlussendlich, das Einzige, was es braucht, ist, dass wir es wollen. Dass wir es wirklich wollen. Und dass wir bereit sind, etwas zu investieren und etwas zu opfern. Und wenn wir das gerade nicht können, dann werden wir Gott auch nicht finden. Und schauen wir mal ein bisschen ins Alte Testament und ein paar Menschen an, die Gott begegnet sind, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Fangen wir an mit einer der geheimnisvollsten Gestalten in der ganzen Bibel. Und das ist Enoch. Diese Gestalt hat mich irgendwie immer fasziniert. Dort heißt es in 1. Mose 5, 23, Vers 24. Es ist die Hoffnung für alle Übersetzungen. Ansonsten ist es eigentlich immer Luther in der Predigt. Da heißt es, sein ganzes Leben führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. Er wurde 365 Jahre alt. Dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hatte ihn zu sich genommen. Er war einfach zusammen mit Gott. Er hat einfach Gott gesucht und Gott hat ihn sogar zu sich genommen. Und das ist wirklich höchst faszinierend. Aber es gibt mehr Beispiele von faszinierenden Begegnungen von Menschen, ganz normalen, durchschnittlichen Menschen mit Gott. Schauen wir mal weiter Jakob an. Es ist die Geschichte von Jakobs Himmelsleiter. Das ist in 1. Mose 28, ab Vers 10. Jakobs Himmelsleiter. Dort lesen wir. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihn träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und dein Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Fürwahr eine spannende und absolut unerwartete Begegnung mit Gott. Und tatsächlich ist die Bibel voll von wundersamen Begegnungen von Gott mit Menschen. Er kommt bei Abraham vorbei, wirklich in Person auf dem Weg nach Sodom und Gomorra. Er begegnet Mose in einem brennenden Busch. Und hier spricht er zu Jakob im Traum an der Leiter zwischen Himmel und Erde. Und diese Leiter ist durchaus interessant. Es ist eine Leiter, auf der wirklich reger Verkehr herrscht, wie man auch hier auf den alten Gemälden sehen kann. Zu dieser Geschichte. Es ist wirklich die Verbindung zwischen der himmlischen Welt und der irdischen Welt, die ist wirklich da. Wir sehen sie oft nur nicht. Und wir sehen, wie ehrfürchtig Jakob reagiert auf die Präsenz von Gott, die Präsenz von der geistlichen Welt. Und tatsächlich glaube ich, je realer Gott für uns ist und je klarer wir ihn sehen, desto demütiger und gottesfürchtiger werden wir. Und umgekehrt, wenn wir Gott nicht mehr fürchten, auf eine gute Weise natürlich, dann ist er in unseren Herzen und in unseren Gedanken ziemlich klein geworden. Und ich kann sagen, ich möchte Gott wieder sehen. Und erleben in seiner ganzen Größe, Herrlichkeit, Unermesslichkeit, das ganze Geheimnis von Gott und ihn so anbeten, wie es ihm schlussendlich gebührt. Und ich stelle mir die Frage, mir selber, inwieweit meine Anbetung einfach kraftlos geworden ist und blass. Schauen wir mal einen weiteren Menschen an, der Gott begegnet ist. Und zwar Mose. Wir lesen in 2. Mose 33, Exodus 33, ab Vers 7. Da heißt es, Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager, und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zum Zelt, so stand alles Volk auf. Und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er ins Zelt hineinging. Und wenn Mose ins Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes, und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen, und sie standen auf und neigten sich, ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Dann kehrte er zum Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, ein junger Mann, wich nicht aus dem Zelt. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe dieses Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden? So lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Er sprach: Mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm: Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden habe, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind? Der Herr sprach zu Mose: Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und kenne dich mit Namen. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir sehen, hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Und das ist so eine faszinierende Passage schlussendlich. Und irgendwie sieht man, wie sehr Mose schlussendlich eigentlich will, Gott, es soll nicht weggehen. Es wirkt sogar ein bisschen so, als wenn er Argumente dafür findet, dass Gott bei ihm bleibt. Er soll vorangehen und sonst würden die anderen das ja nicht merken und dass du mit uns bist. Das ist es meine Interpretation, aber schlussendlich klammert er sich einfach an Gott fest. Er will, dass Gott da ist, bei ihm bleibt und er will einfach Gott sehen, kennen und erleben. Und Mose hat wirklich ein Verlangen nach Gott. Er bittet nicht einfach darum, dass Gott ihm die Kraft gibt, um diese anstrengenden Israeliten zu leiten und sozusagen seinen Job zu machen als gottesfürchtiger Mensch, als Diener Gottes, sondern er hat Verlangen nach Gott. Er möchte Gottes Herrlichkeit sehen und erleben. Das Problem ist nur, es geht eigentlich gar nicht. Eigentlich geht es nicht. Gott sagt, es geht gar nicht, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Aber Gott findet einen Weg, um dieses eigentlich unmögliche Anliegen trotzdem zu erfüllen. Und Mose war ein treuer Diener Gottes. Und es ist sicherlich auch gewiss, dass die Liebe zu Gott und die Suche nach seiner Nähe Hand in Hand geht mit dem Eifer, auch wirklich für ihn zu leben und seinen Willen zu tun. Aber das gilt in beide Richtungen. Alle Diener Gottes, von Mose über David bis Paulus, sind auch ergriffen von einer Leidenschaft für Gott. Und beides ist irgendwie auch wichtig. Also Weil sonst wird diese Suche nach Gott, wird das dann einfach nur nach seinem egoistischen Selbstzweck, um irgendwie mal was zu erleben oder keine Ahnung, der Spiritual Buzz. Aber dann steckt nicht wirklich das Herz dahinter, Gott wirklich zu lieben. Weil dann ist es beides. Wenn ich Gott wirklich liebe, dann möchte ich ihn erleben und möchte gleichzeitig seinen Willen tun. Schauen wir uns mal David an. Der nächste Held, der mit Gott zusammen, der Gott gesucht hat. Und hier möchte ich mit euch zusammen lesen Psalm 145. Psalm 145. Gottes ewige Güte, ein Loblied Davids. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen und herrlichen Pracht. Deinen Wundern will ich nachsinnen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und ich will erzählen von deiner Herrlichkeit. Sie sollen preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben und die Ehre deines Königstums rühmen und von deiner Macht reden, dass den Menschenkindern deine gewaltigen Taten kund werden und die herrliche Pracht deines Königtums. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben und wird vertilgen alle Gottlosen. Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Und in diesem Psalm sehen wir einfach viele, viele Elemente, wie einfach diese Suche nach Gott aussehen kann. Wie David den Preis für seine Größe, wie er sich vornimmt, ihn täglich zu loben, wie er aber auch versteht, dass Gott denen nahe ist, die ihn wirklich auch ernstlich anrufen, von ganzem Herzen ihn suchen. Und David hat mich immer inspiriert als Gottsucher. Insbesondere als junger Christ war David für mich so der große Held. So sein Geist, so unseren Gott zu suchen, ihn auch zu preisen, zu leben, ihn anzubeten, das ist einfach toll. Das fand ich echt immer mega. Er sinnt in seinen Psalmen über Gott nach, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Er denkt über die Schöpfung nach und ist begeistert davon, wie genial Gott und wie schön Gott die Schöpfung gemacht hat. Er preist seine Weisheit, seine verschiedenen Eigenschaften. Er preist Gottes Gnade und Güte, seine Barmherzigkeit, seine Vergebung mit unseren Sünden. Er jubiliert in fröhlicher Anbetung. Und ich erinnere mich an meine Zeit als junger Christ, wo ich vieles wirklich genauso selber erlebt habe. Also es ist nicht so, ja, David war halt ganz toll und er ist einer der wenigen Auserwählten, sondern ich hatte das Gefühl, ja, dass man kann genau das auch erleben, nacherleben auf meine Weise, vielleicht nicht so intensiv wie David, aber ich weiß nicht. Also ich hatte wirklich da tolle, tolle Dinge erlebt. Es ist wirklich keine Absonderlichkeit, dass man Gott wirklich so intensiv erlebt. Ich glaube, wir können alle wie David unseren Gott feiern in einem Lebensstil von täglicher Anbetung. Und genau dazu ruft David uns ja auch auf in seinen Psalmen. Er lädt uns ja ein, ihm nachzufolgen und es ihm gleich zu tun. Aber es ist nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament sehen wir natürlich diese Suche nach Gott, diese Hingabe. Schauen wir uns mal, einen Schritt zurück, jetzt habe ich mich selber ausgetrickst. Ich wollte noch mal zusätzlich zu David einfach noch zwei, drei einfach tolle Verse vorlesen, die mich früher immer inspiriert haben. Das war zum Beispiel hier Psalm 63, das war damals wirklich so mein Leitpsalm, mein Lieblingspsalm, einfach nur eine Stelle daraus. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Das ist wirklich echte Sehnsucht. Oder diese Stelle, das war auch eine meiner Lieblingsstellen. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in den Zelten der Frevler. Einfach nur Gott haben. Und das ist genug. Und mehr brauche ich nicht. Aber schauen wir jetzt trotzdem jetzt ins Neue Testament. Und hier sticht vor allem für mich Paulus hervor, als jemand, der wirklich nach Gott sucht und Gott erleben möchte. Jesus schlussendlich. Und tatsächlich haben wir ja als Christen ein besonderes Privileg. Dadurch, dass wir Jesus gefunden haben, haben wir eigentlich einen viel besseren Zugang zu Gott als damals im Alten Testament. Wir können Gott noch viel besser, viel klarer sehen, einfach in der Gestalt von Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt uns Jesus. Und wir haben einen direkten Weg ins Allerheiligste von Gott. Und lass uns dazu mal kurz lesen in Hebräer 10, die Verse 19 bis 20. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Und ich frage mich, warum nutzen wir so wenig dieses besondere Privileg? Dieses Privileg, wovon die Propheten erzählt haben, wo die davon geträumt haben, sich danach gesehnt haben. Wir haben es jetzt wirklich in unseren Händen, durch die unfassbare Gnade durch Jesus Christus. Und vielleicht ist genau das Problem. Es ist einfach so groß, so unfassbar, so unglaublich manchmal, dass wir es irgendwie gar nicht schaffen, irgendwie zu greifen, zu umfassen, unsere Seele. Und vielleicht ist genau das, was wir eigentlich, ja, probieren müssen, wo wir wirklich drum ringen müssen, unsere Seele abmühen müssen, dass wir das einfach wirklich verstehen und begreifen können. Nicht nur verstandesmäßig, sondern wirklich mit unserem ganzen Sein. Dass wir unser ganzes Herz bemühen, unseren ganzen Verstand, unsere ganze Seele und unsere ganze Kraft. So wie wir Gott lieben sollen, im obersten Gebot. Und wir sehen Paulus, der genau diesen Eifer hatte, diese Sehnsucht. Er war entflammt worden von Gott und hat sich gesehnt danach, das, was er geschmeckt hat, immer weiter zu vertiefen und immer tiefer zu verstehen. Lass uns mal dazu lesen, als letzte Passage, Philipper 3 ab Vers 7. Da sagt Paulus, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Ihn, Jesus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Und gerade dieser letzte Vers ist eigentlich ganz interessant, dass Paulus sagt so, hey, also diesen Geist sollten wir eigentlich alle haben. Wir sollen alle so gesinnt sein. Er sagt nicht, naja, gut, okay, ich bin halt ein bisschen verrückt mit meiner Passion für Jesus, sondern er sagt, hey, das ist eigentlich, sollen wir alle dieses Herz haben, einfach, ja, wirklich Jesus hinterher zu jagen und Gott tiefer verstehen zu wollen. Und er sagt auch, ja, okay, wenn ihr vielleicht noch nicht da seid, so wird Gott euch das offenbaren. Er wird uns offenbaren, was vielleicht fehlt, was wir brauchen, wenn wir es denn hören wollen. Und ja, vielleicht stellst du dir selber mal die Frage, was wenn du jetzt die ganze Predigt jetzt nochmal Revue passieren lässt vor deinem inneren Auge, was mag es sein? Was fehlt dir? Was ist es irgendwie? Ja, glaubst du vielleicht nicht, dass es da etwas zu entdecken gibt? Hast du den Glauben verloren, dass es noch, ja, dass du wieder dahin kommen kannst? Oder denkst du, ja, ich habe die Kraft nicht? Oder vielleicht stellst du auch fest, ja, ich muss vielleicht auch meine Bemühungen erhöhen. Weil es ist ja das eine zu sagen, ja, hätte schon gerne, und das andere auch sich wirklich vorzunehmen, was einzusetzen. Und ich kann tatsächlich sagen, dass das bei mir der Fall ist, wo ich gemerkt habe, ja, wenn du das wirklich willst, dann musst du einfach auch was investieren. Das ganze Herz, sonst funktioniert das halt nicht. Und wie ich schon einmal in einem anderen Abendmahl wiedergegeben habe, die Stelle, Jesus Christus steht direkt vor unserer Tür und klopft an. Wir müssen gar nicht irgendwie groß rennen und riesenlange Kilometer machen. Gott ist direkt schon da, weil Gott einfach möchte, dass wir genau dies machen, dass wir die Tür aufmachen, dass wir ihn tief ins Herz hineinlassen und wir wieder diese wundervolle Verbindung mit ihm haben. Und ich bin überzeugt, dass es da wirklich etwas, ja, zu entdecken gibt, vielleicht neu zu entdecken. Auch gerade wir vielleicht, wir Christen, die ein bisschen so zum alten Eisen gehören, die schon seit 20 Jahren oder 30 Jahren Christ sind, vielleicht sagen, okay, lass uns wieder einfach vergessen, was hinten war, und nach vorne schauen, wie Paulus auch gesagt hat. Ich gucke nicht zurück, ich gucke nach vorne und suche mit aller Kraft nach der Verbindung mit Gott und mit Jesus. Und so wünsche ich mir das für euch und für mich selber, dass wir wieder dahin zurückkehren können. Zu der Faszination über Gott, zur Leidenschaft, zu der Neugierde auch, dass wir wieder versuchen, Gott neu zu entdecken. Weil ich bin überzeugt, ja, natürlich, eigentlich, ich denke auch, da werdet ihr mir alle zustimmen, natürlich wissen wir nicht alles über Gott. Gott lässt sich nicht in die kleine Schachtel unseres Verstandes stecken. Gott ist wirklich wunderbar, grenzenlos, faszinierend. Es ist wirklich, eigentlich gibt nichts Spannenderes, nichts Interessanteres, nichts Aufregenderes, als Gott zu suchen. Und Gott möchte das ja auch schlussendlich. Gott möchte sich uns offenbaren. Er möchte uns begegnen in Liebe, wenn wir ihn wieder von ganzem Herzen suchen. Amen.